Ja, vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was soll denn dieser Drachen hier vorne? Die einen haben auch festgestellt, es ist das Sujet von unserer Quartalsbroschüre aufgegriffen. Und wer noch den Link weitergemacht hat, es hat tatsächlich mit dem Thema von Nehemia zu tun. Wie sind wir auf das Bild vom Drachen gekommen? Ganz einfach, der Drachen ist für mich so ein gutes Bild zwischen der Dynamik von Wind, der in der Bibel für den Heiligen Geist steht, und dem Geerdetsein. Also der Drachen braucht eine Schnur und jemand, der sie hält. Also damit das Ding fliegt, wenn die Schnur abreißt, dann fliegt das Ding wild durch den Wind zerfetzt und stürzt ab. Es braucht Erdung und es braucht Dynamik des Heiligen Geistes. Und ich glaube, Gemeinde, die von Gott bewegt ist, die braucht eben auch beides. Sie muss geerdet sein in Gottes Wort und sie braucht die Dynamik des Heiligen Geistes, die sie antreibt und vorwärts treibt. Das ist visionärer Lebensstil. Total verwurzelt in der Bibel und total angetrieben von der Kraft des Heiligen Geistes. Alles andere führt entweder zu Schwärmerei. Ich habe das gesagt, im Bereich von Vision gibt es viel Scharlatane, die irgendwelche großen Visionen erzählen, aber die sind nicht mehr geerdet. Oder es gibt diese tote Rechtgläubigkeit, die einfach nur noch am Boden stehen bleibt. Da bewegt sich nichts mehr. Und so ist dieser Drachen das Symbol für diese Predigtreihe Kirche von Gott bewegt. Wir denken ja darüber nach, über das Buch von Nehemia, ein Mann, der eben angetrieben war von der Kraft des Heiligen Geistes und zugleich tief verwurzelt im Gesetz Gottes, dem Wort Gottes. Seine Geschichte handelt vom Aufbau der Stadtmauern in Jerusalem ungefähr im Jahr 445 vor Christus. Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, ja, was bringt diese Geschichte denn mir? Ich habe gerade kein Hausbauprojekt vor mir und die Stadtmauer von St. Gallen müssen wir auch nicht mehr errichten. Was soll denn das mit meinem Leben zu tun haben? Ein wichtiger Schlüssel dafür, den finden wir in 1. Korinther 10, Vers 6. Dort blendet der Apostel Paulus zurück ins Alte Testament und dann quittiert er diesen Ausflug ins Alte Testament mit folgendem Satz. Diese Dinge aber, die Dinge, die am Volk Israel geschehen sind, sind als Vorbilder für uns geschehen. Man könnte eigentlich sagen, das Alte Testament, jemand hat es mal so formuliert, ist das Bilderbuch für das Neue Testament. Im Alten Testament werden uns Geschichten erzählt, wie Menschen Gott vertraut haben und wie Gott ist. Und diese Geschichten sind Vorbilder für unser Leben. Die Kunst besteht, sie zu übertragen in unser Leben hinein. Aber das ist die Art und Weise, wie wir Menschen ganz natürlich lernen. Wir schauen uns Dinge an und machen sie nach. Das hat der Psychologe Albert Bandura im letzten Jahrhundert herausgefunden, aber er hat es nicht erfunden. Lernen am Modell. Also was wir eigentlich machen mit dem Buch Nehemia, wir schauen uns einen Mann an, wie er sich von Gott gebrauchen ließ, wie er Gott vertraute und versuchen es einfach in unser Leben zu übertragen. Ganz konkret, wie könnte das passieren? Ich habe so einfach mal vier Ebenen, wie wir diese Geschichte von Nehemia für uns anwenden können. Wir können sie anwenden zuerst persönlich. Auf unser persönliches Leben. Das Buch Nehemia ist ein Buch der wiederherstellenden Gnade Gottes. Das Volk Israel war von Gott durch Gericht weggeführt worden aus Jerusalem und war in der Gefangenschaft. Aber Gott ist kein Gott, der ewig zürnt, sondern ein Gott, der sich wieder erbarmt, ein Gott, der wiederherstellen möchte. Und so erbarmt er sich über Nehemia, über das Volk der Juden und er gebraucht Nehemia in dieser Phase der Geschichte. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung Und das können wir einfach mal für uns persönlich nehmen. Gott möchte dein und mein Leben wiederherstellen. Nehemia sagt zu den Leitern des Volkes, kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, dass wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Und an dieser Stelle können wir uns einfach selbst einmal fragen, wo gibt es in meinem Leben so zerstörte Mauern? Wo sind in meinem Leben Dinge kaputt, die nicht mehr dem entsprechen, was Gottes Vision eigentlich für mein Leben war? Wo ist mein Leben zerstört durch Sünde? Wo plagen mich Süchte, Gedankenkreisläufe, Ängste, Zorn, Bitterkeit? Wo ist vielleicht immer wiederkehrende Krankheit oder Ausgebranntsein in meinem Leben? Dann lade ich dich heute Morgen ein oder überhaupt im Lauf dieser Zeit, entscheide dich, diese Dinge nicht einfach nur hinzunehmen, sondern dein Vertrauen auf die wiederherstellende Gnade Gottes zu setzen. Er möchte in deinem Leben das, was kaputt gegangen ist, wieder heilen. Das Zweite, du kannst die Geschichte anwenden für deine Familie. Wo wurde die Zerstörungskraft Satans in deinem Familienleben, in deiner Familiengeschichte wirksam? Wo sind Familienbanden, Geborgenheit, Sicherheit zerbrochen, die Mauern eingerissen? Wo gibt es zerstörte Beziehungen, verletzte Seelen? Wo hat Satan Breschen hineingeschlagen in diesen Hort der Geborgenheit? Vielleicht hat der Satan Kinder weggerissen in diese Welt hinaus. Sie folgen nicht mehr dem Glauben an Jesus Christus. Dann möchte ich dich heute Morgen einladen, wie Nehemia, lass dir von Gott eine neue Vision schenken für die Wiederherstellung dessen, was Gottes Traum für deine Familie ist. Entscheide dich heute Morgen, die Autorität, die Gott dir gegeben hat, als Vater, Mutter, Sohn oder Tochter, Großvater oder Großmutter zu ergreifen und dich hineinzunehmen lassen in die Vision von Gott und anzufangen, die wiederherstellende Gnade von Gott in deinem Familienleben vorwärts zu bringen. Das Dritte, so wird es ganz oft angewendet, wir können die Geschichte von Nehemia anwenden auf den Gemeindebau. Die Geschichte ist ein ganz starkes Bild für den Aufbau der Gemeinde, den Aufbau des Reiches Gottes. Hat da so viele Elemente drin, die uns ermutigen, was es bedeutet und wie das funktioniert. Das ganze Kapitel 3, heute kümmern wir uns ums Kapitel 2, aber das ganze Kapitel 3 besteht aus einer Aufzählung von Namen. 32 Verse werden Namen aufgezählt. Und wisst ihr, was für Namen das sind? Das sind die Namen der Menschen, die sich gebrauchen ließen, um die Mauern von Jerusalems aufzubauen. Und weißt du, im Himmel gibt es ein Buch, da stehen die Namen drin der Menschen, die sich von Gott gebrauchen ließen, um diese Gemeinde hier vor Ort, die Stammi St. Gallen, aufzubauen. Und jede andere Gemeinde in diesem Ort und die Gemeinde in diesem Land und die Gemeinde weltweit. Gott führt ein Buch und es wird in Ewigkeit nicht vergessen sein, wer sich ihm zur Verfügung gestellt hat, sich hineinnehmen hat lassen, das Reich Gottes zu bauen. Und dann gibt es noch eine vierte Dimension, möchte ich nur andeuten. Wir können Nehemia auch anwenden auf unsere Verantwortung in dieser Gesellschaft. Dazu wird Gust am nächsten Sonntag mehr sagen. Ich möchte euch jetzt mit hineinnehmen in den Bibeltext aus Nehemia 2. 4 Monate waren seither vergangen. Eines Tages, als ich König Artaxerxes beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König von mir nicht gewohnt. Darum fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Wäre schlecht gewesen, dem König mit Grippe den Becher zu reichen. Nein, etwas belastet dich. Ich erschrak heftig und antwortete, lang lebe der König. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen? Da fragte mich der König, worum bittest du? Und ich flehte zum Gott des Himmels. Dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange soll deine Reise dauern? Wann bist du wieder zurück? Als ich ihm einen Zeitpunkt nannte, stimmte er zu. Dann bat ich ihn, mein König, wenn du möchtest, so gib mir bitte Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mir die Durchreise nach Juda gestatten. Außerdem bitte ich dich um ein Schreiben an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, denn ich brauche Holz für die Torbalken der Burg am Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gab mir Briefe, denn Gott stand mir bei. Da befahl Artaxerxes, dass eine Leibgarde von Offizieren und Soldaten mich begleiten sollte. So kam ich zu den Provinzstatthaltern westlich des Euphrat und übergab ihnen die Briefe des Königs. Der Statthalter Sanballat aus Bethoron und Tobias, ein Beauftragter für die Provinz Amnon, wurden zornig, als sie hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Schließlich kam ich nach Jerusalem. Nach 3 Tagen brach ich mitten in der Nacht auf. Ich untersuchte die zerstörten Mauern und die niedergebrannten Tore. Die führenden Männer von Jerusalem wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte, denn ich hatte ihnen, den Priestern und allen, die beim Wiederaufbau helfen sollten, noch nichts von meinem Vorhaben erzählt. Jetzt aber, sagte ich zu ihnen, ihr selbst seht unser Elend. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen, die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger mit dem Gespött der Leute, preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen, und machten sich entschlossen an die Arbeit. Als Sanballat und Tobia und der Araber Geshem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten. Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Ich entgegnete ihnen, der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Beschäftigen uns heute Morgen mit diesem zweiten Kapitel. Am letzten Sonntag habe ich einen Flipchart geschrieben mit dem Titel Wer wird Visionär? Ihr seht es heute schon, habe ich den Titel geändert. Heute geht es darum, wer wird Verwirklicher? Es ist eines, Visionär sein, und es ist etwas anderes, eine Vision wirklich auf den Boden zu bringen. Etwas umzusetzen, ein verwirkliches etwa jemand, der es auf den Boden bringt, der es umsetzt, der es wirklich tut. Wer wird Verwirklicher? Darauf gibt uns dieses Kapitel 2 viele Antworten. Ich habe einfach einige davon herausgegriffen und möchte ganz ähnlich wie im letzten Mal mit euch da durchgehen. Ich beginne mit dem einen Satz, da sprach der König zu mir. Es ist wieder eine Zäsur in dieser Geschichte. Hier passiert etwas Entscheidendes. Da sprach der König zu mir. Wisst ihr, auf diesen Tag hat Nehemia 3 oder 4 Monate lang gewartet, darauf hingefiebert und daraufhin gebetet und gefastet. Luther übersetzt an dieser Stelle, als Wein vor dem König stand. Und ich verlasse mich da jetzt auf Theologen, die das etwas besser studiert haben. Die Ausdrucksweise, die dort im Hebräischen steht, bedeutet, der König hatte irgendein festliches Gelage. In dem Zusammenhang erwähnt Nehemia auch, dass es im 20. Jahr des Königs war. Wir wissen es nicht genau, aber vielleicht war es das 20-jährige Jubiläum, die Jubiläumsparty, dass er 20 Jahre lang König ist. Wir wissen das nicht genau. Jedenfalls war der König in einer gewissen Feststimmung und Nehemia hatte an diesem Tag Dienst und diente dem König als Mundschenk. Nun könnte man sich fragen, warum hebt Nehemia das so hervor? Warum geht es ihm überhaupt so sehr um den König? Nehemia wusste, dass der Aufbau der Stadtmauer von Jerusalem niemals Wirklichkeit werden wird, wenn nicht zwei Personen ein vollkommenes Ja zu diesem Projekt haben, nämlich der König und die Königin. Die Königin hatte damals sehr viel zu sagen und deshalb war es der geniale Moment, heißt es in der Geschichte, die Königin saß neben dem König. Das war nicht der normale Alltag. Den König alleine, den hat er wahrscheinlich oft getroffen. Aber den König mit der Königin zusammen, das war genau die richtige Stunde. Er wusste, ich brauche den Segen der Leiterschaft, damit dieses Projekt gelingt. Und das ist ein erster Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Wer wird Verwirklicher? Der Autorität respektiert. Wir sehen das durch die ganze Geschichte von Nehemia durch, dass er ein Mann ist, der Autoritäten respektiert, sich nicht darüber hinwegsetzt. Wir leben in einer Zeit, wo ja Autorität oder Autoritätspersonen oft despektierlich beurteilt werden. Und es gibt gerade auch viele Christen, und ich gehöre auch dazu, ich habe das leider schon oft getan, die über die Autoritäten in dieser Welt, unsere Regierungen und unsere sei es Stadträte oder Gemeinderäte oder was auch immer, unsere Politiker, relativ ungehalten über sie herziehen. Aber wisst ihr was? Es sind Diener Gottes. Paulus sagt im Römer 13, dass sie Diener Gottes sind. Sind von Gott eingesetzt zu unserem Wohl. Und das war dem Nehemia bewusst, Gott hatte schon einmal Jahrzehnte vorher den Vorgänger von Artaxerxes gebraucht, um das Volk Israel zu segnen. Und so wusste er, Gott hat die Fähigkeit, meine Vision, die er mir ins Herz gegeben hat, zu bestätigen durch die Autorität, die über mich gesetzt ist. Autorität ist eine göttliche Einrichtung, sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde, sei es in der Gesellschaft. Und wenn wir die Geschichte Europas anschauen, dann stellen wir fest, dass die ganz, ganz großen Umwälzungen, zum Beispiel diese riesige Umwälzung der Reformation, nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht Männer wie Martin Luther, Johannes Huldrych Zwingli, Johannes Calvin, Joachim Vadian und wie sie alle hießen, wenn sie es nicht geschafft hätten, Verantwortungsträger zu Partnern zu gewinnen, die ihre Vision unterstützen und ihnen die Türen öffnen, damit ein wirklicher Wandel stattfinden kann. So wie Nehemia sollen auch wir ein gesundes Verhältnis zu Leiterschaft haben, ganz besonders dann, wenn es darum geht, Visionen umzusetzen. Das war von Nehemia ja keine vorgespielte Loyalität, sondern das war sein Herz. Wir sehen das in seinen Gebeten, wir sehen es auch, wie er gegenüber dem König argumentiert. Er argumentiert mit der Stadt seiner Väter. Und in seinem Gebet stellt er sich nicht über seine Väter, sondern mitten in diese Gemeinschaft der Väter hinein. Nehemia hätte ein verbitterter Mensch sein können in Bezug auf die Autoritätsträger seiner vorherigen Generationen. Denn sie waren ja schuld, dass dieses Volk deportiert wurde. Sie hatten ja gegen Gott gesündigt. Sie haben ihren Götzendienst gelebt. Und so hätte er zurückschauen können und sagen, ja, was will ich zu tun haben mit diesen Leuten? Und so gibt es Menschen, die haben für ihre Vorgängergenerationen mehr oder weniger nur Verachtung übrig. Sie werden verbittert. Nehemia hat da irgendetwas verstanden. Wie ein anderer Prophet einmal betet, ich bin nicht besser als meine Väter. Und so schaut er nicht mit verurteilender Haltung zurück auf die Vergangenheit, nicht mit Bitterkeit, sondern mit Respekt. Er argumentiert dem König gegenüber mit der Stadt, in der seine Väter begraben sind. Und damit tippt er auch ein ganz wichtiges gesellschaftliches Element in diesem persischen Reich an. Die Vorväter, die Vorfahren, die galten als sehr angesehen. Ihre Gräber in einer Stadt auf irgendeine Art geschändet, weil da keine Mauer ist, keine Sicherheit mehr, das bewegte den König. Dieses Prinzip, dass wir in unser Leben zurückschauen und versöhnt sind mit den Autoritäten, die über unserem Leben stehen, das ist mir sehr bewusst geworden. In unserem ersten Dienst, in einer Gemeindeaufbauarbeit, hatten wir regelmäßigen Kontakt mit einer Drogenreha. Und ich war mir dessen vorher nie so bewusst, aber der Leiter der Reha sagte mir einmal, weißt du, wenn wir die Menschen in die Freiheit führen aus den Drogen heraus, dann machen wir Folgendes. Erstens, wir führen sie in die Versöhnung mit Gott. Und der zweite Schritt der Wiederherstellung, den wir mit jedem Rehabilitanten gehen, ist die Versöhnung mit seinen Eltern. Weil wenn sie nicht versöhnt sind mit der Autorität, die über ihrem Leben stand, werden sie nicht wirklich nachhaltig frei werden. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Oft ist unsere negative Einstellung gegen Autorität in diesem Elternhaus begründet, weil wir negative Erfahrungen gemacht haben. Und wenn du möchtest, dass du große Visionen in deinem Leben umsetzt, dann brauchst du eine versöhnte Haltung gegenüber Autorität. Nehemia wollte es nicht tun, ohne den Segen seines Vorgesetzten. Er hätte auch eine kleine Revolution, so à la Gelbwesten, anzetteln können. Aber das war nicht seine Art. Und so suchte er das menschlich Unmögliche. Er fastete und betete, damit das Herz des Königs sich öffnet und seine Vision bestätigt. Das war deshalb so unmöglich, weil nicht lange zuvor hat der König einen Erlass erlassen, dass es bei Strafe verboten ist, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Also das müsst ihr mal vorstellen, das ist ziemlich dumm. Der König verbietet das explizit, du hast die Vision, es zu tun, und jetzt möchtest du auch noch, dass der König deine Vision bestätigt und segnet. Wisst ihr, da kann nur Gott eingreifen. Und genau auf diesen Gott hat der Nehemia vertraut. Er sieht darin genau die ultimative Bestätigung, dass Gott mit ihm ist. Dass der König Ja sagen wird. Dass der König sogar zur Schlüsselperson wird. Es ist jetzt etwas mehr als eine Woche her, dass wir unseren lieben Kurt Spiess beerdigt haben. Und in seiner Biografie gibt es so einen Moment, er hat es aufgeschrieben in einem Buch, wo es um seine Lebensvision ging, die Gott ihm gegeben hat, nachdem er zum Glauben kam. Gott hat ihm eine Berufung gegeben, Pastor zu werden. Und er hat es seinen Eltern erzählt, aber die waren total dagegen. Und dann vergingen noch 4 Jahre. Und irgendwann in diesen 4 Jahren, sein Vater hatte die Religion gewechselt, ist zu den Bahai gegangen und war überhaupt nicht begeistert, dass sein Sohn Pfarrer werden will. Aber er wollte gerne den Segen seines Vaters. Und er hat gebetet. Und eines Tages stellt er ihm diese Frage und dann sagt der Vater ihm etwas, mit dem er eigentlich nicht gerechnet hat. Kurt, du musst dort sein, wo Gott dich haben will. Und so sagt er, so hatte ich am Ende den Segen meines Vaters. Und wir sehen, wenn wir das Leben von Kurt anschauen, was Gott für einen Segen aus seinem Leben herausgewirkt hat. Menschen, die nicht einfach ihre Vision mit dem Kopf durch die Wand durchstieren, sondern Menschen, die sich Autorität unterstellen. Wenn wir das tun, können drei Dinge passieren. Erstens, Gott schenkt es, dass wir die Autoritätsträger oder die Leiter gewinnen und sie bestätigen unsere Vision und öffnen uns die Türen. Habe ich so erlebt. Zweitens, es kann sein, dass Gott uns genau das nicht schenkt. Wir die Leiter nicht gewinnen können. Sie stellen sich quer, weil Gott unsere Vision nicht bestätigt oder weil die Zeit noch nicht reif ist. Habe ich auch so erlebt. Und es kann ein Segen sein. Dann gibt es noch etwas Drittes, dass unsere Vision blockiert wird von Leitern, die schon lange nicht mehr den Willen Gottes im Fokus haben, die von Angst regiert sind, die nicht von Glauben getrieben sind, sondern von Furcht, ihre Position zu verlieren. Und da stellt sich die Frage, was sollen wir da tun? Und da gibt es manchmal ganz schnell die vorschnelle Antwort, dann setz dich über die Leiter hinweg. Und wenn man die Missionsgeschichte studiert, dann gibt es tatsächlich einige Situationen, wo sich Menschen, Pioniere, auch über Leiterschaft hinweggesetzt haben. Und ich glaube, dass Gott manchmal diesen Weg gebraucht. Ein Martin Luther hat sich nicht länger dem Papst unterordnet, weil er gesehen hat, dort ist die Grundlage des Wortes Gottes nicht mehr da. Hier wird ganz konkret gegen den Willen Gottes geschafft. Es läuft grundfalsch. So war es auch bei Hudson Taylor. Niemand wollte ihn in China sehen, aber er ist gegangen und hat ein riesiges Werk gegründet. Aber ich möchte euch Folgendes sagen. Die Situationen, wo das gut ging, sind sehr selten. Einfach so rein aus dem Bauch heraus ist das Verhältnis zwischen Scheitern und Gelingen so für mich gefühlsmäßig 1:1000. Also bevor ich mich über Leiter hinwegsetze, brauche ich ganz, ganz viele gute Gründe. Brauche einen absoluten Auftrag, der bestätigt ist durch Gottes Wort, durch andere reife Christen. Vorher würde ich viele Stunden beten, fasten und um Gottes Gnade bitten, dass er eine Tür öffnet. Manchmal scheint es vielleicht nicht anders zu gehen. Aber grundsätzlich sind visionäre Leiter, Verwirklicher, sind Menschen, die sich Autorität unterordnen. Das bleibt als Grundsatz, als Segensprinzip, damit wir uns nicht in unseren eigenen Visionen und Plänen verrennen. Das ist zugleich eine riesengroße Herausforderung an alle Leiter unter uns. Wir sollen nicht Visionsverhinderer sein, sondern Bevollmächtiger. Wir sind dazu berufen, als Leiter Gott zu fragen und um Bestätigung zu bitten. Und wenn Gott Menschen etwas aufs Herz gelegt hat, sollen wir als Leiter Ermöglicher sein und nicht Verhinderer. Ein Freund von mir sagt immer, es gibt in seiner Firma so etwas, und das ist ein wirklich offizielles Syndrom, ihr könnt es sogar googeln, das heißt Not Invented Here Syndrom. Oder andere sagen Not Invented By Me Syndrom. Es gibt Leiter, die alle Visionen abblocken, die nicht von ihnen selbst erfunden wurden, weil sie es als Bedrohung sehen. Und ich möchte euch einfach sagen, die Leiterschaft in der Stammi ist nicht so gepolt. Wir möchten Ermöglicher sein. Ermöglicher, die Visionen prüfen vor Gott. Und wenn Gott dir jetzt das aufs Herz legt, dann behalte es nicht für dich. Dann bewege es vor Gott und dann komm zur Leiterschaft. Und wir werden es gemeinsam prüfen. Und wenn es von Gott ist, dann möchten wir Unterstützer und Ermöglicher für dich sein, damit Vision umgesetzt wird. Das Zweite. Wer wird Verwirklicher? Der Schlüsselpersonen gewinnt. Könnte man meinen, das ist fast das Gleiche wie das, was ich gerade gesagt habe. Aber ich lese euch kurz einen Text dazu vor. Nehemia geht nach Jerusalem, erkundet die ganze Situation der Mauer und dann schreibt er, jetzt aber sagte ich zu den führenden Männern Jerusalems, ihr selbst seht euer Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen, die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen, und machten sich entschlossen an die Arbeit. Nehemia hatte etwas Zweites verstanden, wenn es ums Umsetzen geht. Ich kann dieses Ding nicht alleine umsetzen. Ich brauche ein Heer. Das ist ein Gemeinschaftswerk. Ein Heer von Leitern und Mitarbeitern, um dieses Werk zum Ziel zu bringen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, alleine gehen wir schneller, gemeinsam kommen wir weiter. Erfolgreiche Verwirklicher haben es gelernt, Schlüsselpersonen zu gewinnen und mitzunehmen. Und diese Schlüsselpersonen, das sind Multiplikatoren. Hinter all diesen Leitern, die hier angesprochen sind, die führenden Männer Jerusalems, stehen große Sippen. Und wenn wir später anschauen, wie die Mauer gebaut wird, dann sind diese führenden Personen der Schlüssel, um eine ganze Sippe zu aktivieren für den Bau des Reiches Gottes. Und so ist es auch bei uns. Wir brauchen Verbündete. Verbündete Menschen, auf die wir wirklich zählen können. Wenn es darum geht, dass du in deinem Leben persönliche Fortschritte machst an einem Punkt, sei es in einer Sucht oder sei es in einer Sünde, die du nicht überwinden kannst oder sei es in einem Heilungsprozess, dann möchte ich dir empfehlen, such dir Verbündete. Du brauchst Verbündete. Du brauchst Menschen, die mit dir zusammen beten und flehen, damit die Vision von Gott zum Ziel kommt. Du brauchst Menschen, die dich beraten in der Weisheit des Heiligen Geistes. Du brauchst Menschen, die dich lehren. Du brauchst Menschen, die dich vielleicht auch schützen, die dir Gemeinschaft geben. Wir brauchen Verbündete. Das brauchen wir auch im Gemeindebau. Vor 1,5 Jahren kam Julia Fehr zu mir ins Büro, war vielleicht auch ein bisschen länger als 1,5 Jahre. Und sie erzählte mir voller Begeisterung von ihrer Vision, nach Rumänien zu gehen und dort ein Frauenhaus aufzubauen. Und man spürte, wie sie sprühte in dieser Vision. Und dann saß sie da und sagte, weißt du, Daniel, ich weiß aber einfach nicht, wie das gehen soll. Und das ist das, was Visionäre oft erleben. Wir haben ein ganz klares Bild von dieser Zukunft, aber wir wissen nicht, wie wir dorthin kommen. Und jetzt braucht es Verbündete. Ich habe der Julia damals gesagt, was ich viele Jahre zuvor von einem Unternehmensberater gelernt hatte. Jedes erfolgreiche Unternehmen braucht erstens ein Produkt, das die Menschen wirklich brauchen. Wenn du etwas produzierst, was niemand braucht, wirst du nie Erfolg haben. Also, wenn du eine Vision hast, die es wirklich braucht, weil es Gottes Vision ist, dann hast du schon mal das Erste. Das Zweite ist, jedes erfolgreiche Unternehmen braucht Menschen, die bereit sind, in dieses Produkt zu investieren. Und drittens, jedes erfolgreiche Unternehmen braucht Menschen, die fähig sind, die Umsetzung dieser Vision zu organisieren. Vor ziemlich genau einem Jahr, heute einem Jahr, haben wir Julia Fehr ausgesendet nach Rumänien. Sie hat ja am letzten Sonntag des letzten Jahres Zeugnis gegeben, war hier. Sie ist jetzt ein Jahr in Rumänien. Wie war das möglich, dass sie in so kurzer Zeit ausgesendet wird als Missionarin? Der Schlüssel liegt darin, Gott hat ihr die Gnade gegeben, Schlüsselpersonen zu gewinnen, um diese Vision leben zu können. Sie hat mit der Schweizerischen Missionsgemeinschaft eine Organisation gefunden, die bereits spezialisiert ist auf den Support, auf die Unterstützung von Missionaren. Rick Warren sagt einmal, Christen neigen dazu, für jede Vision, die sie haben, eine komplette Organisation neu aufzubauen. Hört auf damit. Schaut, wo macht schon jemand das, wofür euer Herz schlägt, und klingt euch dort ein. Es musste kein neuer Verein geschaffen werden, um Julia auszusenden, sondern es ist bereits ein Support da, die Schweizerische Missionsgemeinschaft. Und zudem gelang es ihr, innerhalb von wenigen Monaten, vor allem in dieser Gemeinde, Menschen zu finden, die bereit waren und sind, finanziell in ihre Vision zu investieren. Schlüsselpersonen, das müssen nicht immer große, bekannte Persönlichkeiten sein. Bei der Speisung der 5000 im Neuen Testament ist die Schlüsselperson ein kleiner Junge, der seine 5 Brote und 2 Fische Jesus zur Verfügung stellt. Und wisst ihr, die Tatsache, dass Julia nach Rumänien gehen könnte, ist nicht einfach, weil irgendein einziger großer Sponsor gefunden ist, sondern weil viele Menschen sich bereit erklärt haben, diesen Auftrag zu unterstützen. Wenn wir wollen, dass die Dinge, die Gott uns ins Herz gegeben hat, Wirklichkeit werden, dann müssen wir herausfinden, wer sind die Schlüsselpersonen für die Umsetzung von unserem Vorhaben. Das Dritte: Zum Ziel kommt der, der seine Angst überwindet. Es ist wohl eines der größten Hindernisse für die Verwirklichung jeder Vision, unsere Angst. Ist der Angst? Angst zu haben ist noch keine Sünde, aber sich von Angst bestimmen zu lassen, führt zur Sünde. Ich habe manche große Glaubensmänner persönlich kennengelernt und so am Ende ihres Lebens mit ihnen gesprochen. Männer, die ich sehr bewundert habe. Und jedes Mal, wenn ich mit ihnen gesprochen habe, hat es mich besonders berührt, dass sie gesagt haben: Weißt du, Daniel, wenn ich noch einmal könnte, ich würde mehr wagen. Ich würde Jesus mehr zutrauen. Ich war viel zu oft ein Angsthase. Wovor fürchten wir uns? Wir fürchten uns vor Versagen. Ist doch egal. Dann versagen wir und stehen auf und versuchen es wieder. Wir fürchten uns vor Ablehnung. Was will uns denn passieren, wenn Gott für uns ist? Wer mag denn gegen uns sein? Wir haben Angst vor Existenzverlust. Glauben wir denn, dass wir selbst unsere Versorger sind oder dass Gott unser Versorger ist? Wir haben Angst vor Leid und unbequemen Situationen. Wenn wir ehrlich sind, das Neue Testament ernst nehmen, wir sind berufen, Teilhaber der Leiden von Jesus Christus zu werden. Der König, Luther übersetzt, als der König zu Nehemia spricht, Nehemia kommentiert es: Da fürchtete ich mich sehr. Das ist tröstlich. Erstens, es heißt, Visionäre haben Angst. Auch Visionäre haben Angst. Die zweite Erkenntnis: Visionäre lassen sich nicht von ihrer Angst bestimmen. Und so geht es Nehemia nicht nur um seine Karriere, sondern um seinen Kopf. Hier vor den König zu treten und zu sagen: König, ich will nach Jerusalem und die Mauern von Jerusalem aufbauen, das hätte ihm den Kopf kosten können. Aber er lässt sich nicht abbringen. Die Vision, die Jesus in sein Herz gelegt hat, ist stärker. Er nimmt die Chance seiner Position war und setzt sich ein für das, was Gott ihm ins Herz gegeben hat. Nehemia hat in diesem Moment die Chance zu reden und seine Vision vorwärts zu treiben oder zu schweigen und seine Vision zu verleugnen und vielleicht sogar zu verlieren. Und auch wir stehen immer wieder in dieser Entscheidung. Lassen wir uns von Angst bestimmen oder lassen wir uns vom Vertrauen auf Gott bestimmen? Es führt zum Nächsten. Wer wird verwirklicher? Derjenige, der einen Plan hat. Nehemia steht jetzt vor dem König. Und jetzt fragt der König: Nehemia, was brauchst du? Jetzt stellt euch mal vor, der Nehemia steht da vor dem König und sagt, ups, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Jetzt muss ich mal nach Hause gehen und überlegen, was ich eigentlich will. Wisst ihr, so ging das nicht. Der Nehemia hat dann zwar in diesem Moment zu Gott gefleht, aber ich glaube nicht, dass er zu Gott gefleht hat, um ganz schnell zu wissen, was er eigentlich braucht, sondern er hat zu Gott gefleht, damit Gott ihm den Mut schenkt, all das jetzt vor dem König auszusprechen, was er in den letzten Monaten in seinen Plänen herausgefunden hat, was er wirklich braucht, um die Mauer Jerusalems aufzubauen. Wir finden da in diesem Text verschiedene Worte. Wir sehen zum Beispiel, dass der König den Nehemia fragt, wie lange wird das dauern und wann kommst du zurück? Und der Nehemia kann ihm eine Antwort geben. Wisst ihr warum? Weil der Nehemia hat sich einen Zeitplan gemacht für dieses Projekt. Er wusste, wie viel Zeit und Ressourcen das dieses Projekt braucht. Dann sehen wir nachher, dass er den König anspricht und sagt, hey König, ich brauche Bewilligungen. Er hat sich überlegt, wenn ich dann nach Jerusalem gehe, was passiert da? Die werden mich alle nach Hause schicken. Es sei denn, ich habe die Bewilligung des Königs schriftlich in der Hand. Er hat sich um das gekümmert. Er hat vorausgeschaut und natürlich daran gedacht, ich brauche Baumaterial, Holz und all das, was man braucht, um eine Stadtmauer aufzubauen. Und in dem Moment, wo er vor dem König steht, kann er all das erbitten. Und wir sehen auch dieses Planerische bei Nehemia später, wenn er nach Jerusalem kommt, dann heißt es, und ich erforschte genau die Mauern und achtete genau darauf, wo die Mauern eingerissen waren, wo die Tore mit Feuer verbrannt waren, wo sind die Brennpunkte, wo muss ich anfangen mit meiner Baustelle und wo muss ich aufhören. Wisst ihr, ganz oft in meinem Leben nehme ich einfach in Situationen, wo ich nicht weiter weiß, ein leeres Blatt Papier. Und dann schreibe ich alles da drauf, was mir in den Sinn kommt. Alles, was zur Lösung eines Projekts beitragen könnte. Und dann irgendwann, wenn das alles mal da drauf steht, dann fange ich an, das zu ordnen und einen Plan zu entwickeln. Es gibt unter Christen eine Unart und sie besteht darin, die geistlichen gegen die praktischen Dinge auszuspielen. Beten gegen Arbeiten. Planen gegen Geistesleitung. Fundraising gegen Gottvertrauen. Doch wisst ihr was, es ist schlicht und einfach unbiblisch. In der Bibel werden wir beides gelehrt. Wir sollen 100% Gott vertrauen, aber wir sollen auch unseren Verstand einsetzen und planen. Vishal Mangalwadi hat gesagt, genau darin liegt der große Segen der Reformation, dass sie die Menschen ermutigt hat, ihr Gehirn, ihren Verstand zu gebrauchen. Zur Ehre Gottes und unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und dann, wenn das geschieht, kommen wir zum letzten Punkt. Verwirklicher wird, wer sich von Widerständen nicht unterkriegen lässt. Oder positiv formuliert, wer Widerstände überwindet. Die Geschichte hat zwei Verse, die uns aufhorchen lassen. Als Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, davon hörten, verdross es sie sehr. Luther übersetzt, wurden sie zornig, dass einer gekommen war, der das Gute suchte für die Israeliten. Und dann später lesen wir, als Sanballat und seine Kollegen davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten, da habt ihr ja euch einiges vorgenommen. Und jetzt bleibt der Nehemia nicht dort stehen, sondern es heißt, ich entgegnete ihnen. Der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Wisst ihr, das Letzte ist ganz entscheidend. Sonst wird jede Vision irgendwo auf dem Weg sterben. Wenn wir nicht damit rechnen, dass Widerstände vollkommen normal sind. Wenn du etwas anpacken willst, was dem Willen Gottes entspricht und was gut ist für die Menschen und für diese Welt, was ein Segen sein wird, dann kannst du 100% sicher sein, dass einer dagegen sein wird. Der Durcheinanderbringer, der Zerstörer, der Satan. Es hört sich hier irgendwie falsch an. Sanballat und Tobia wurden zornig, als sie hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Wie kann man denn dagegen sein, wenn jemand etwas Gutes tun will? Ja, so geht es uns oft, wenn wir eine Vision verwirklichen. Dass wir denken, das kann doch nicht wahr sein. Das, was wir wollen, ist doch ein Segen. Warum stellt sich jetzt alles quer? Aber wir müssen einfach lernen, es ist normal. Es wird immer wieder geschehen. Denn wir sind nicht irgendwo auf einer grünen Wiese, sondern wir stehen in einem gefährlichen Leben, in einem Kampf, wo wir einen Gegner haben. Satan möchte nicht, dass den Menschen geholfen wird. Er möchte nicht, dass dein Leben heil wird. Und so instrumentalisiert er oft auch Menschen, um sie in Widerstand gegen uns zu setzen. Aber Nehemia bringt es auf den Punkt: Der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Verwirklicher wird, wer Widerstand überwindet. Der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Am Ende hängt die Verwirklichung unserer Vision von zwei ganz entscheidenden Dingen ab. Erstens, dass wir die Vision nicht verlieren. Und zweitens, dass wir den Auftraggeber im Auge behalten. Wir sind nicht für uns unterwegs. Wir sind nicht für unsere Idee unterwegs. Es geht nicht um meine Vision für diese Gemeinde. Es geht auch nicht um deine Vision für diese Gemeinde, sondern es geht um die Vision von Jesus Christus für dein Leben, für mein Leben, für diese Gemeinde, für diese Stadt. Wir kämpfen nicht in eigener Kraft, sondern im Auftrag des Königs. Jesus Christus. Diese beiden Dinge verlieren nie aus den Augen, die Vision und den Auftraggeber. Ich möchte abschließen und singen gemeinsam dieses Lied für den König.